wir kommen jetzt zum nächsten Talk. Schwule Online-Plattformen galten ja lange so als quasi emanzipatorische Spaces, in denen man wenigstens virtuell der Unterdrückung homosexuellen Verhaltens entgehen konnte. Die digitale Vernetzung habe der schwulen Subkultur Aufschwung verliehen und sogar Aktivismus bestärkt. So oder so ähnlich habe ich das tatsächlich sogar selbst mal in einer eigenen Studie formuliert. Damals noch Gay Romeo, heißt jetzt heute anders. Unser nächster Speaker, Leo, hat darauf aber einen etwas anderen Blick und sieht im Online-Dating die Ursache für eine aktuelle Krise in der schwulen Subkultur. Statt interaktiv finden sich viele in einer Art passiven Konsumstatus wieder. Eine Entwicklung, die aber vielleicht nicht nur auf schwule Dating-Apps beschränkt ist. Die Frage ist, wie lässt sich das aufbrechen und wie ist es überhaupt so weit gekommen? Diese Fragen wird Leo in seinem Talk angehen. Bevor es losgeht, eine kleine Content-Warnung. Es wird um Sexualität gehen in diesem Talk, um Themen der Unterdrückung und auch Gewalterfahrung. Falls das schwierig für euch ist, überlegt, ob ihr vielleicht noch den Saal verlassen wollt. Ansonsten bitte nicht wundern für alle, die am Stream mitschauen. Es wird nur eine Folie gezeigt, tatsächlich. Das ist kein Ruckler im Stream, ausnahmsweise. Das soll so sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Talk mit Leo. Die Bühne gehört dir.
Wow. Es ist unfassbar, wie viele Menschen hier sind. Ich hatte im Vorhinein so gefragt, so ja, vielleicht können wir so einen kleinen Talk machen und so eine kleine Seminaratmosphäre schaffen. Und jetzt sind unfassbar viele Menschen da. Und das finde ich sehr cool. Und ich freue mich, da über mein Thema jetzt sprechen zu können. Als ich meinen Vortrag für den 37C3 eingereicht habe, habe ich mich ehrlich gesagt ein wenig gewundert, weil für den Track Ethics, Politics, Society, zu dem auch dieser Vortrag gehört, gibt es zusätzlich das informelle Motto, Resignation ist langweilig. Das Orga-Team freue sich besonders über zukunftsweisende, optimistisch stimmende Ideen und Berichte nach Ideen und Visionen, die aufatmen lassen. Und ich muss sagen, ich kann diesen Wunsch sowohl als Aktivist, der sich irgendwo im Politapparat vielleicht abmüht, als aber auch einfach als Kreatur, die jeden Tag von einer Nachrichtenflut erschlagen wird und irgendwie sich in Ohnmacht gedrückt fühlt, total verstehen. Und ich kann verstehen, dass die Entwicklung von Visionen und Utopien einfach optimistisch stimmt, Tatendrang weckt. Das Problem ist aber, dass bei Themen, bei denen uns das Ausmaß eines Problems oder sogar das Problem überhaupt noch gar nicht so bewusst ist, dieses einfach zum Tatendrang und zu Optimismus aufrufen, leider oft zu vielleicht Scheitern von folgenden Taten führt. Ich denke, der ein oder andere kennt ihr vielleicht genau die Team-Meetings, bei denen irgendwie vielleicht der Coach oder der Unternehmensberater dazukommt und einen neuen Workflow einführen soll und mit dem dann plötzlich alles ganz einfacher wird, aber statt dass mal wirklich auf Probleme geschaut wird, dass tief über Dinge nachgedacht wird, wird eigentlich nur das neue System eingeführt, was Spotify ja auch schon seit 100 Jahren verwendet, weil Kanban ist ja einfach toll und es löst alle Probleme, aber trotzdem wird dann irgendwie nicht tiefer auf die Probleme eingegangen. Und ich glaube, das gilt für unternehmensinterne Strukturen genau wie für Aktivismus und es fehlt leider oft, dass innegehalten wird, erst gedacht wird, sondern dass einfach oft losgestürmt wird und umgesetzt wird. Und ich glaube, dass der Kongress eine super Möglichkeit, eine fantastische Möglichkeit ist, in diesen Austausch zu gelangen und Aufklärung zu betreiben, auch wenn das erdrückend ist, wie das vielleicht in diesem Vortrag an der einen oder anderen Stelle sein wird. Resignation ist langweilig, dem stimme ich zu, aber ich möchte trotzdem eindrücklich davor warnen, in einen falschen Optimismus zu verfallen und stattdessen zu Kritik aufrufen mit diesem Vortrag. Weil mit diesem Vortrag falle ich in genau so eine Kategorie. Der queere Aktivismus scheint momentan ein Hoch zu erleben. Es gibt eine nie dagewesene hohe Zahl an queeren Repräsentationen in den Massenmedien und CSDs erreichen Millionen Besucherzahlen. Seit 2017 ist die Homo-Ehe oder Homo-Ehe in Anführungszeichen verabschiedet und vor wenigen Wochen hat sogar der Papst, man sollte es glauben, gesagt, oh, Segnung ist jetzt vielleicht doch okay. Es gibt Menschen, die tatsächlich von Gleichberechtigung sprechen. Es scheint also Gründe zum Optimistischsein zu geben, Das Demonstrieren scheint sich auszuzahlen und trotz bestehender Widerstände scheint es doch dennoch stetig besser zu werden. Besonders die digitale Vernetzung dieser queeren Communities, die Möglichkeit, mit anderen queeren Menschen immer und überall in Verbindung zu treten, scheint die Szene und ihren Aktivismus zu stärken. Dieses Bild möchte ich mit diesem Vortrag angreifen. Ich möchte zeigen, dass homosexuelles Verhalten weiterhin unterdrückt wird, sich die queere und explizit schwule Subkultur in einer Krise befindet und diese gerade auf Digitalisierung zurückzuführen ist. Dazu werde ich mich an einer Technik, die für die Bildung der schwulen Subkultur, Bildung von schwulen Subkultur für konstitutiv halte, abarbeiten. Ich lege also einen Fokus auf männliche Homosexualität. Ich denke aber, dass die Beobachtung ebenfalls auf andere Subcommunities des queeren Spektrums angewendet werden können, genauso wie sie auch auf einige Gruppen der heterosexuellen Gesamtgesellschaft bezogen werden können. Bei der Technik handelt es sich nicht um eine elektronische oder eine industrielle Technik, wie man das vielleicht erwarten könnte bei so einem Kongress, sondern es geht um eine kulturelle Technik, um eine Kulturtechnik. Ganz konkret geht es um Cruising. Eine schwule Praktik, die von, vielleicht am Anfang, wer kennt Cruising? Wer hat das schon mal gehört? Ah, es sind enorm viele. Also es bedeutet nicht, dass man mit dem Auto rumfährt für alle, die oder irgendwie rumsegelt für die Leute, die es vielleicht noch nicht kennen, sondern Cruising, und das möchte ich hier quasi in dieser Definition von Anfang einmal fassen, als schwule Praktik zu fassen, die bewusste, erstens aktive, anonyme und meist mobile Suche nach Sexualpartnern beschreibt. Es geht also um Männer in erster Linie, die an bestimmten Orten, sogenannten Cruising Areas, rumlaufen und dort im Geheimen nach Sex suchen. Traditionell findet diese Suche und der zugehörige Akt dazu im öffentlichen Raum statt, also oder beziehungsweise im semi-öffentlichen Raum. Das heißt zum Beispiel in größeren Stadtparks, in öffentlichen Toiletten, auf Autobahnraststätten oder vielleicht auch in bestimmten schwulen Bars oder Kneipen, wo es explizit vielleicht Darkrooms gibt oder in Saunen, wo es explizit Räume gibt, wo sich Personen an der Stelle austoben können. In den folgenden Minuten möchte ich mich daher an dieser Praktik abarbeiten, möchte die Geschichte der Entstehung dieser Praktik nachzeichnen und im Anschluss, also möchte da wirklich von vor 2000 Jahren, von der Entstehung bis heute gehen, bis zur Digitalisierung, da den Fokus natürlich eher drauf legen und dann im Anschluss die Effekte der Digitalisierung, die ich bisher ausmachen konnte, aufzeigen. Genau. Die ersten Erwähnungen, die ich finden konnte von Cruising-ähnlichen Praktiken, das hieß damals noch nicht Cruising, sind ungefähr 2000 Jahre alt. Der römische Dichter Ovid, ich weiß nicht, wer hatte hier Latein, wer musste sich durch seine Texte quälen? Okay, vielleicht kennt der eine oder andere die Ars Amatoria von ihm. Ein römisches Lehrgedicht, wo die Kunst des Liebens erklärt wird. Und auch da empfiehlt er eigentlich explizit schon Orte, die für Cruising, gerade für Männer geeignet sind, wo sich Männer untereinander treffen können. Konkret sind das beispielsweise der Tempel oder die Rennbahn. In der Schule haben wir diese Texte leider nie übersetzt. Ich weiß nicht warum. Aber obwohl halt schon vor 2000 Jahren wahrscheinlich gecruised wurde, finden sich die meisten europäischen Überlieferungen erst ab der zweiten Hälfte der Neuzeit und dem Beginn der Industrialisierung. Dazu sei gesagt, dass logischerweise sich keine Zeit wirklich ausmachen lässt, zu der es kein Cruising gab. Da die Praktik im Geheimen vollzogen wird und wurde, gibt es außerhalb von, ich nenne das mal Ratgeberliteratur, wie beispielsweise eben den Texten von Ovid oder auch in der neueren Zeit, in den 60ern hat Bob Dameron schwule Reiseführer rausgegeben, wo eben auch Orte zum Cruisen empfohlen worden sind. Da gibt es überlieferte Dokumente und sonst gibt es vor allem aber quasi negative Berichterstattung, Dokumente von der Polizei oder von Gerichtsverhandlungen, wo darüber verhandelt worden ist, was man mit Cruisenden macht, die man erwischt hat, und so weiter. Das heißt, mit Blick auf die europäische Geschichte lassen sich mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts, vor allem in England, Dokumentationen über Cruising finden. Diese Zeit steht im Kontext der beginnenden Industrialisierung und durch das Wachstum der Städte. Besonders junge Männer ziehen in die Großstädte wie London, um dort zu arbeiten. Diese Städte wachsen unglaublich. London wird eigentlich zur größten Stadt der Welt. Und auch wenn es vermutlich schon davor eine schwule Subkultur gab, gibt es zu dieser Zeit vermehrte Berichterstattung, vor allem negative Berichterstattung, dass die schwule Szene in dieser Zeit unterbinden werden soll. Durch das Aufkommen von damals neuer Medien, noch nicht Telefon oder Matrix, sind es erstmal sowas wie Zeitungen und Flugblättern, die ermöglichen, dass eine effektivere Dokumentation erfolgen kann und die Verbreitung von Informationen angetrieben werden kann. Das führt dazu, dass vor allem die Polizei effizientere Methoden entwickeln kann, um die Homosexuellen systematischer zu verfolgen und zu bestrafen. Aber trotz dieser polizeilichen Verfolgung wächst die homosexuelle Szene in London. Die Stadt ist zu der Zeit sehr bekannt für die sogenannten Molly Houses. Das sind Häuser, die im Grunde die Vorläufer von schwulen Bars heute sind. Molly, muss man dazu sagen, ist ein veralteter schwuler Jargon oder ein Slang für einen schwulen Mann. In diesem Slang genauso gibt es das Wort Market, das die damaligen Cruising Areas bezeichnet, zu denen in dem damaligen London beispielsweise die Gärten des St. James Park oder die London Bridge zählen. Ist aber nicht nur in Großbritannien der Fall, sondern auch auf dem europäischen Festland gibt es ab dem 18. Jahrhundert vermehrte Dokumentationen von Cruising. Das niederländische Äquivalent zu den englischen Markets stellen die sogenannten Sodomitenorte dar, die in den größeren Städten wie Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Leiden und so weiter zu finden waren. Dazu sei gesagt, Sodomit war damals ein Wort, was synonym verwendet wird zu heute wie vielleicht pervers oder vielleicht auch homosexuell verwendet worden ist, aber nicht zu verwechseln mit der heutigen Verwendung des Wortes Sodomit, wo es heute für Sex zwischen Menschen und Tieren geht. Das ist was grundsätzlich anderes und hat damit erstmal nichts zu tun. Aber zeigt, glaube ich, wie diese Perversion, wie die öffentliche Wahrnehmung von Homosexualität damals war. Das Ganze erreicht auch, gerade in Amsterdam sind öffentliche Orte, beispielsweise das Rathaus, die Börse, einige Kirchen, bestimmte Orte näher der Stadtmauern, und das kann man eigentlich überall auf dem europäischen Festland finden. Wo es ein bisschen länger gedauert hat, ist in den USA, auch da, natürlich kann es da auch Cruising zu Maske gegeben haben, aber dass es wirklich Dokumentationen gibt, ist erst ein bisschen später, was auch daran liegt, dass die USA noch nicht so alt sind. Aber da gibt es vor allem so im späten 20. Jahrhundert die ersten Dokumentationen, die ich so ausmachen konnte. Besonders bekannt, vielleicht im einen oder anderen Begriff, die Vereinshäuser der YMCA, in dem viele junge, oft schwule Männer Unterkunft bekamen. Also insgesamt viele junge Männer, aber dann auch eben vermehrt Schwule, die sich da versammelt haben, um an diesen Orten Sport zu machen, was zu essen bekommen und so weiter. Und die sich wohl relativ schnell zu eigentlich schwulen Horts von Cruising entwickelt haben. Angeblich soll auch, und das ist eine von, ich glaube, 6, 7 Urban Legends, die es zu diesem Song gibt, soll der Songwriter der Village People in einem dieser Häuser gewesen sein, soll so fasziniert davon gewesen sein, dass er daraufhin den Disco-Hit YMCA rausgebracht hat und den quasi als Hommage an diese Häuser geschrieben hat. Mitte der 70er gibt es dann in Frankreich, aber auch in Deutschland besonders durch Raimund Reiche und Martin Dannecker, die ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum Cruising. Also da haben wir erstmalig wirklich, dass wir nicht mehr nur negative Dokumentationen haben, sondern auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Durch die 68er-Bewegung wurde Cruising mehr thematisiert und das. Will da jemand cruisen? Genau, jetzt muss ich wieder reinfinden, das ist mir schwierig. Wie bitte? Durch die 68er, vielen Dank, ich habe es auch wieder gefunden, dankeschön, wurde Cruising mehr thematisiert und durch das aber immer noch bestehende, homosexuelles Verhalten bestrafende Gesetzgebung auch weiter praktiziert, weil es eben nicht öffentlich stattfinden konnte, beziehungsweise Schwulheit oder Homosexualität im öffentlichen Raum eigentlich nicht stattfinden konnte. Man muss, also das, ich habe es jetzt auch in dieser kleinen Geschichte, die ich erzähle, ausgespart, aber weil es nicht oft genug gesagt wird, die Gesetzgebung damals ist nicht nur wie in vielen anderen Ländern unterdrückend gewesen, sondern an der Stelle auch einfach ein klares Überbleibsel aus dem Nationalsozialismus gewesen, der einfach, wo diese Gesetzgebung einfach übernommen worden ist und weitergeführt worden ist. Trotzdem haben wir eben die vermehrte das vermehrte Cruising, was auch in der Wissenschaft immer mehr untersucht wird. Und plötzlich gibt es dann aber irgendwie so Anfang der 80er einen totalen Einbruch.
Ah, Low Battery.
Das hoffentlich wird das noch. Das Aufkommen des HIV-Virus und die damit verbundene Angst, an AIDS zu erkranken. Durch die erfährt Cruising einen enormen Einbruch, weil es weil sich die Leute einfach nicht mehr getraut haben, rauszugehen und mit fremden Menschen was zu machen, aus Angst zu sterben, sich anzustecken und krank zu werden, wie auch immer. Dadurch gibt es diesen repressiven Einschnitt von promiskuitivem Verhalten. Kurz, promiskuitives Verhalten ist ein Wort, das liest man sehr oft in diesen Studien, ist ein nettes Angeberwort für häufig wechselnde Sexualpartner. Mit den später wachsenden Therapiemöglichkeiten zur Behandlung von HIV im europäischen und amerikanischen Raum sinken die Angst vom Virus wieder und die Hemmnis von Cruising vor Cruising nimmt wieder ab. Das heißt, die Anzahlen steigen wieder und wir haben eigentlich so in den 90ern wieder relativ viel Cruising. Was allerdings dann Ende der 90er, Anfang der 2000er immer stärker verdrängt wird, weil, wer hätte es anders gedacht, Cruising verlagert sich in den digitalen Raum und damit sind wir beim Thema, wo ich heute vor allem drauf gucken möchte. In dieser Zeit entwickelten sich die ersten Online-Plattformen für schwule Männer. So wurde 1999 auch die britische Plattform Gaydar durch einen südafrikanischen Informatiker und Unternehmer gegründet. Und obwohl ursprünglich diese Plattform mit der Intention gegründet wurde, romantische Dates zu vermitteln, also eine Online-Dating-Plattform zu sein, wurde sie von der schwulen Community schnell als digitale Cruising-Area betrachtet. Diese Betrachtung bestätigt sich durch das Outing eines liberaldemokratischen Abgeordneten namens Mark Oughton, der 2006 öffentlich zugab, die Seite für die Suche nach Sexualpartnern zu nutzen. 3 Jahre später, und das sind auch quasi ist die Seite, die von unserem Herald untersucht worden ist, haben wir in Deutschland die Gründung von Gay Romeo, dem deutschen Pendant zu Gaydar. Und zudem kommen dann eben auch in Deutschland die ersten auch da wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich konnte eine soziologische Studie von 2007 finden, also aus dieser Zeit, wo eigentlich schon damals Cruising wirklich viele Männer, ungefähr, also gut 3-mal so viele Männer angegeben haben, dass sie eher über den digitalen Raum nach Sexualpartnern suchen, also Gay Romeo, Gay Chat und so weiter nutzen, als wie früher die öffentlichen Toiletten aufzusuchen. Die Plattformen wurden damit zu Cruising Areas, in denen die User anonymer und ungestörter Sexualpartner finden könnten als im öffentlichen Raum. Weitere digitale Räume, auch vielleicht noch heute viel genutzte Räume, wie eben auch Gay Romeo oder Romeo, wie es heute heißt, genutzte Räume, sind aber auch eben Messenger-Gruppen wie Chat-Gruppen, die explizit für Männer sind, die dadurch eine höhere Sicherheit bieten, wo man mit einem Gatekeeper-Prinzip eintreten kann und keine fremden Menschen dazukommen können. Weniger sicher, aber dafür deutlich zugänglicher sind vielleicht anonyme Video- und Chat-Plattformen wie zum Beispiel Chatroulette oder das bis vor kurzem bestehende, mittlerweile begrabene Omegle, bei denen die Nutzer zufällig miteinander verbinden werden können und sich durch verschiedene Chats klicken können, bis sie jemanden für ihren promiskuitiven Zweck getroffen haben. Digitales Cruising intendiert aber auch nicht immer klassischen Sex, sondern endet eben aufgrund von oft hoher Entfernung, wenn beispielsweise der Sexualpartner, den man über Chatroulette gefunden hat, in Russland sitzt und der andere sitzt in Südafrika, dann endet das gerne auch mit Cyber- oder Chemsex, also Sexting und dem Versenden von Nacktaufnahmen. Mit dem Erscheinen von Grindr im Jahr 2009 ändert sich alles. Oder nicht alles, aber zumindest wird die Möglichkeit von Cruising im digitalen Raum durch die Verknüpfung zum geophysischen Raum stark erweitert. Die Verwendung von Geotechnologie wird zur Killer-Applikation der App und verhalf Grindr dazu, mit ungefähr 13 Millionen monatlichen Usern die weltweit größte LGBTQ+-Plattform zu werden. Plattformen wie Romeo kopierten diese Funktion später von Grindr und anders als auf Online-Dating-Plattformen wie Tinder werden die User auf Grindr nicht untereinander vermittelt, sondern die angezeigten Profile werden in einem Profilpool angezeigt, der sich aus der geografischen Nähe der Nutzer bestimmt. Das heißt, je näher ein Nutzer einem anderen Nutzer ist, desto näher wird sein Profil in einer Liste angezeigt. Eine Liste, die in Form eines Rasters durch eine dunkle, verrucht anmutende Benutzeroberfläche dekoriert wird. Auf Grindr, Romeo und Co. gibt es also keine Matching-Funktion. Oder ein Matching-Algorithmus, der die Nutzer automatisch verbindet. Die Nutzer entscheiden proaktiv, mit wem sie sich verbinden wollen, statt nur bereits zugeordnete Verbindungen anzunehmen oder abzulehnen. Die Homosexuellen, die vorher in Darkrooms und Parks nach sexuellen Kontakten gesucht haben, werden zu proaktiven Profilen in einem Pool aus virtuellen Kacheln. Mit der Transformation von Menschen zu Usern verschwinden also die strengen örtlichen und zeitlichen Bedingungen beim Cruising. Beim Grindern werden die Aufgaben des Cruising an die App delegiert. Der Cruiser entlastet sich von der hohen Interaktivität, die beim klassischen Cruising benötigt wird, und lässt die App für sich arbeiten. Cruising kann zur Nebenaktivität werden. Durch die ständige Verfügbarkeit kann Cruising für Außenstelle unauffällig im Alltag integriert werden, wie beispielsweise auch auf so einem Kongress. Simultan sinkt für junge und oder unsichere, weniger risikobereite Homosexuelle die Hemmnis, Cruising zu betreiben. Statt interaktiv auf das Verhalten von anderen Cruisern zu agieren, reagiert der andere Cruiser nur noch auf den vordeklinierten Rahmen des Programms und fällt eigentlich in einen Status der Interpassivität. So, damit komme ich an das Ende dieser Geschichte. An dieser Geschichte zeigt sich, dass Cruising meist in homophoben Gesellschaften sich entwickelt hat. Die Praktik eigentlich immer als Reaktion auf die Unzulässigkeit von offener Homosexualität entstanden ist, aber eben keine politische Protestform darstellt, die versucht, die Regeln und Konventionen zu brechen, sondern probiert, die Regeln und Konventionen der Gesellschaft zu umgehen. Mit dieser Umgangspraxis stellt die Kulturtechnik des Cruisings meiner Ansicht nach die Technik dar, um die sich schwule Subkulturen über die meiste Zeit immer gebildet haben und ich glaube zu großen Teilen auch immer noch bilden. Da die schwule Subkultur bestimmte homophobe Gesellschaften führen aber eben nicht nur zur Entstehung von Cruising und einer schwulen Subkultur, sondern erzeugen vermutlich auch einen wechselseitigen Effekt, der die schwule Subkultur und die Abgrenzung zur Gesamtgesellschaft wachsen lässt. Die Diskriminierung von homosexuellen Männern führt zur Bildung einer sich durch eine sexuelle Praktik konstituierende Subkultur. Da die schwule Subkultur bestimmte Orte konzentriert an Orten wie Cruising Areas wahrscheinlich irgendwann auffällt und für Empörung sorgt, nehmen Verfolgung und Ablehnung von Homosexualität in der Gesellschaft weiter zu. Besonders die Entstehung von lauteren Orten wie eben schwulen Bars oder den englischen Molly Houses könnten diese Folge haben. Die verstärkte Ablehnung könnte wiederum den Effekt eines weiteren Wachstums haben, da die Homosexuellen weniger andere Möglichkeiten sehen, um sich auszuleben. Also die Verfolgung sorgt eigentlich da an der Stelle nochmal dazu, dass diese Szenen wirklich eigentlich wachsen. Neben Cruising Areas entwickelten sich in allen schwulen Subkultur-Eigenheiten, die sich über ihr konstituierendes Merkmal hinaus abgrenzten. Also wirklich Merkmale, die eben eigentlich nichts mehr wirklich mit Sex oder Sexualität zu tun haben, wo es nicht mehr um, ich nenne das mal Abrieb oder um das Ausleben geht. Abrieb ist vielleicht ein bisschen abwertendes Wort. Also wirklich um das Ausleben geht, gibt es in diesen entwickelten Subkulturen eigene Eigenheiten, Eigendynamiken, wie verschiedene Zeichen, Symbole, Jargons, teilweise sogar ganze Sprachen, Moden, Institutionen wie Bars, Clubs, Saunen und Läden. Es bildeten sich allgemein eigene Lebensstile aus, so entwickeln sich zum Beispiel, wie bereits erwähnt, die englischen Molly Houses und äquivalent dazu in den Niederlanden die sogenannten Leuhausen. Ich würde super gerne Niederländisch sprechen, aber ich kann es leider nicht. Aber es heißt ungefähr so viel wie Spaßhäuser. In England entwickelten sich in den 1950er Jahren mit Polari sogar eine eigene Sprache, mit der schwule Männer kommunizieren konnten, ohne von der restlichen Gesellschaft verstanden zu werden. In den Niederlanden entwickelten sich Handzeichen, die als Erkennungsmerkmal zum Cruising dienten. Und in Amerika wurden ab den 1960er Jahren später auch in Europa die sogenannten Hanky Codes, die dem einen oder anderen vielleicht, die aktuell ja so ein populäres Comeback erleben oder popkulturelles Comeback erleben, die aufkommen, mit denen sich anhand von Einstecktüchern in den Hosentaschen Schwule untereinander erkennen können beim Cruisen und dabei aber nicht nur sehen können, die Person cruist auch, sondern dabei sogar sehen können, diese Person ist interessiert an Analsex, diese Person ist interessiert, ich sehe das gerade an Fisting, diese Person ist vielleicht aber auch nur daran zu küssen oder steht auf sonstige Eigenheiten, wie auch immer. Da sind dem Fetisch keine Grenzen gesetzt und ich glaube, diese Codes werden aktuell auch viel und stetig weiterentwickelt, sodass es mittlerweile fast keine Farben mehr gibt. Mit der Digitalisierung von Cruising veränderte sich aber diese schwule Subkultur. Und auch wenn wir eben diese popkulturellen Phänomene haben, sinkt halt einfach die Notwendigkeit an solchen Symboliken, an solchen Eigenheiten, weil Cruising einfach abrufbar ist, weil der, und jetzt nenne ich es trotzdem so, der Abrieb einfach sehr einfach verfügbar ist, die Notwendigkeit von schwulen Bars, von Cruising Areas, von schwulen Zentren sinkt weiter ab, weil es einfach die Möglichkeit gibt, Menschen online kennenzulernen. Und das führt, so meine Beobachtung, aber ich glaube auch, wenn man in die meisten Städte geht, zu einem regelrechten Szenesterben. Das bedeutet wirklich, wir reden von einem Barsterben. Also man sieht vielleicht, dass es immer mehr queere Zentren gibt in den Städten, aber das sind vor allem Zentren für junge Menschen und es gibt vielleicht auch immer mehr Online-Plattformen, aber wirklich so die Bars und so weiter, das wird alles weniger und das finden wir vielleicht in Hamburg, haben wir vielleicht noch in St. Georg und in St. Pauli, wo wir ein bisschen was an Bars haben, in Köln haben wir die Scharfenstraße, wo wir auch was haben, aber so die Städte wie, ich komme aus Münster, da ist nichts mehr, weil es einfach sich nicht lohnt, weil da keiner hingeht und das sind schon trotzdem wirklich große Städte, wo 300.000, 400.000 Menschen wohnen, wo für erwachsene Menschen die Möglichkeiten fehlen, sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Das digitale Cruising adaptierte aber trotzdem auch einige Aspekte des klassischen Cruisings. So wurden frühere schwule Jargons, die unter schwulen Männern wie eine Geheimsprache verwendet wurden, zu Parametern, welche die Filterung und spezifische Suche nach Männern erlauben. Grindr bezeichnet diese Parameter als Tribes. Dazu gehören beispielsweise der Twink. Einige waren vielleicht auch gestern, vorgestern beim ehemaligen Twink-Meetup, also auch hier findet sich diese Begrifflichkeit wieder. Also Twink eigentlich das Wort für den jungen, unbehaarten, dünnen Mann oder auch eben der Bär für den eher dicken, unbehaarten Mann. Also eigentlich auch Begriffe, die mit Sicherheit schwierig sind, die trotzdem irgendwie Weg in diese Apps gefunden haben und mittlerweile aber die Möglichkeit erlauben, wirklich zu filtern und oft, also auf Grindr dazu führen, dass Leute einfach komplett rausgefiltert werden, einfach anhand dieses Tribes, an dem sich Leute teilweise, also auch selbst zuordnen. Innerhalb des schwulen Internets längst entwickeln sich zudem eigene Begriffe. Jetzt kann man darüber streiten, sind das jetzt wirklich Begriffe, diese Kurzbegriffe? Ich würde sagen, ja, aber sie sind vielleicht nicht ganz originell, vielleicht Schreibweisen wie A oder P, die schnelle Position beim Analsex in Kürze erklären. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil, um diesen Geschichtsteil abzuschreiben, zu den Effekten der Digitalisierung von Cruising. Ich hatte gerade das Barsterben schon angesprochen. Ich würde jetzt so ein kleines bisschen Philosophie reinstreuen. Nach der Theorie einer berühmten zeitgenössischen Philosophin lassen sich jegliche Formen von Macht und auf rivalisierende Dualismen zurückführen. Das geisteswissenschaftliche Angeberwort dazu heißt Dichotomie. Beziehungen wie Mann, Frau, Mensch und Tier, Arbeitergesellschaft und Kapitalgesellschaft, Sex und Gender, weiße Menschen und POC stellen immer Gegensätze dar, wo eine Seite die andere Seite unterdrückt. In der gegenwärtigen Zeit fallen nach ihr immer mehr Dualismen in sich zusammen. Mit der Implementierung von zum Beispiel Herzschrittmachern fällt der Dualismus von Mensch und Maschine zusammen. Wir können nicht mehr klar trennen. Es kann keine Abwertung mehr gegenüber der Maschine ganz klar geben, weil Mensch und Maschine irgendwie fusionieren und ein Hybrid bilden. Es ist nicht mehr klar zu trennen, wo die Kategorie Mensch und die Kategorie Maschine aufhört. Genauso kann nicht mehr getrennt werden, wo vielleicht Mensch und wo Tier beginnt. Also können wir in der Biologie diese Trennung, die wir früher hatten, von sagen, okay, Menschen und Tiere, die unterscheiden sich total. Und mittlerweile, wo wir eigentlich sagen, ah, okay, es gibt halt schon Dinge, die wir nicht, wo jeder Biologe sagen würde, okay, natürlich ist aber auch jeder Mensch ein Tier. Das heißt, wir können diese Trennung, die aber trotzdem weiterhin gemacht werden, nicht mehr so machen. Das heißt, die zynische Pointe besteht eigentlich darin, dass es meist keine wirklichen Unterschiede zwischen den beiden Seiten gibt, beziehungsweise nur noch Mischformen bestehen. Der Mensch ist nicht nur Mann oder Frau, sondern immer eine Mischform, aber auch die Nutzung von Maschinen, wie heute etwa Smartphones, mit denen wir Aufgaben der Menschen an Maschinen delegieren, die für uns arbeiten, macht eine Trennung zwischen menschlicher und maschineller Arbeit, wenn auch vielleicht in erster Instanz nicht gleich ersichtlich, nicht immer einfach. Besonders Die Philosophin, für alle, die es interessiert, die ich angesprochen habe, der ein oder andere wird es vielleicht erraten haben, wer sich mit Philosophie oder feministischer Literatur beschäftigt, ist Donna Haraway. Und sie bezeichnet diese Mischform mit dem Begriff Cyborg und bedient sich da sehr an der Science-Fiction-Literatur. Wie in den letzten Minuten herausgearbeitet, stellt Cruising eine konstituierende Kulturtechnik für die schwule Subkultur dar. Das heißt, es entwickelte sich ein duales Gefüge zwischen der homosexuellen Subkultur und der heterosexuellen Restkultur. Während sich die heterosexuellen Mitglieder einer Gesellschaft öffentlich daten können, können die homosexuellen Gesellschaftsmitglieder nur über Cruising im Geheimen versteckt vor der Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, einen Partner zu finden oder eben auch sich einfach nur kurz auszuleben. Nach der Theorie von Haraway stellt dieses dichotomische Verhältnis meiner Ansicht nach einen nach der Theorie Haraway stellt dieses dichotomische Verhältnis in einer modernen, technologisierten bzw. digitalisierten Gesellschaft eigentlich einen Dualismus auf, der sich auflöst. Mittlerweile wird von Grindern und vom Tindern gesprochen, es wird teilweise synonym verwendet. Heterosexuelle Menschen cruisen mittlerweile sicher auch auf ihre ganz eigenen Weisen. Tatsächlich verschwimmen die homo- und heterosexuellen Lebensweisen heute immer stärker miteinander. Durch die Legalisierung von homosexuellen Handlungen in vielen Ländern gibt es prinzipiell auch nun für homosexuelle Menschen die Möglichkeit, sich öffentlich zu daten. In Deutschland bzw. der BRD in diesem Sinne, was seit der Entkriminalisierung von einfacher Homosexualität, das seit 1969 möglich. Vollständig ist das erst mit der Streichung des nationalsozialistischen Homosexualhandlungen unter Strafe stellenden Paragraph 175, den wahrscheinlich der ein oder andere noch kennt oder aus irgendeinem Geschichtsvortrag mal kennt. Und vor allem dann aber erst mit der Verabschiedung der Ehe für alle 2017 sprechen wir irgendwie von einer zumindest juristischen Gleichberechtigung. Die zeitliche Differenz bis zur vollständigen Legalisierung und der Gleichberechtigung spiegeln meiner Ansicht nach die in der deutschen Gesellschaft wie weltweit Kontroversität und anhaltende Diskriminierung wider. In Deutschland gibt es bis heute Alltagshomophobie, anhaltende homophobe Hasskriminalität und trotzdem ist anzumerken, dass zumindest in soziologischen Studien der aktuelle Trend an klassischer Homophobie rückläufig ist, dass Homosexualität auch stärker normalisiert wird, sowie auf weitere Teile des queeren Spektrums. Aber trotz dieser eigentlichen Normalisierung, wie sie sich in soziologischen Statistiken immer wieder darstellt, gibt es in den letzten Jahren immer wieder brutale, tödliche Angriffe auf queere Menschen in Deutschland und steigende Zustimmung für queere verachtende Politik in unseren Parlamenten. Die Digitalisierung von Cruising hatte aber auch Einflüsse auf die Digitalisierung von Dating. Das, wie ich gerade schon gesagt habe, sorgte für eine weitere Entpolarisierung im Cruising-Dating-Dualismus. Die größte heterosexuelle Dating-Plattform Tinder adaptierte bei ihrem Erscheinen 2012 die Nutzung von Geotechnologie von Grindr. Auch wenn Tinder zusätzlich Matching-Algorithmen verwendet, wurde Tindern zu einem Tätigkeitswort, das die hybride Form von Cruising und Dating darstellt. Tinder wird von hetero- und wie homosexuellen Menschen genutzt, gilt unter Heterosexuellen aber als Plattform für promiskuitive Zwecke. Mit Tinder zeigt sich, dass Promiskuitivität kein spezifisches homosexuelles Phänomen ist, sondern in einer sexuell aufgeklärten Gesellschaft, nenne ich das jetzt mal, unabhängig von der Sexualität auftritt. Während Homosexuelle die gesellschaftlichen Konventionen umgehen mussten, mussten Heterosexuelle die Konventionen befolgen. Das heißt, auch sie werden in irgendeiner Form unterdrückt. Das heißt, selbst wenn sie nicht verfolgt worden sind, mussten sie vielleicht trotzdem einem strengen monogamen Lebensstil, der vielleicht gar nicht ihrer eigenen Auslebung entsprach, beugen. Ich glaube, da zeigt sich eben auch eine Machtstruktur, die sich auf beiden Seiten negativ ausprägen kann. Aber obwohl der Cruising-Dating-Dualismus, wie die homo- und heterosexuellen Teile der Gesellschaft immer weiter zusammenwachsen zu scheinen, gibt es auch gegensätzliche Beobachtungen. Es zeigt sich, dass das technologische Potenzial durch Plattformen wie Grindr das technologische Potenzial durch Plattformen wie Grindr, Homosexualität auch im öffentlichen Raum stärker zu integrieren, weitgehend ungenutzt bleibt. Ethnografische Untersuchungen aus den letzten Jahren ergeben, dass die App vor allem genutzt wird, um Sex innerhalb der Privatsphäre, in den Räumen zu Hause zu arrangieren. Grindr helfe dabei, dass mit homosexueller Promiskuität verbundene Stigma zu überwinden, da Treffen auch ohne, dass andere Menschen etwas mitbekommen, organisiert werden können. Auch wenn Grindr und äquivalent Tinder helfen, dieses Stigma zu umgehen, reproduziert dieses Verhalten die Effekte der früheren Cruising-Praktik. Während sich die Dualismen zwischen Homo- und Heterosexuellen wie Cruising und Dating auflösen, erscheinen plötzlich neue Dualismen, wie eben Menschen, die promiskuitiv leben und Menschen, die monogam leben, wo die promiskuitiv Lebenden von den Monogamen oft geschämt werden, verurteilt werden. Ein Phänomen, wo wir von Slut-Shaming sprechen. Hör nur ich die Stimme? Okay, gut. Also, habt ihr das auch gehört? Okay, gut. Ich wollte nur wissen, ob ich zu lange jetzt hier in dieser Bubble bin. Das ist halt schon viel Text, der jetzt gerade auf euch einschwallt. Und ich vielleicht, der dann auch sehr in seiner Bubble steht. An dieser Stelle zeigt sich auch, warum Grindr und Tinder grundlegend andere Plattformen sind. Auch wenn Grindr gerne als schwules Tinder bezeichnet wird, ist diese Beschreibung schlichtweg falsch. Grindr entwickelt sich als Tradition des Cruisings, als Plattform für unterdrückende Menschen, während sich Tinder aus dem Dating entwickelte. Cruising hat für die Bildung und Entwicklung von schwulen Subkulturen einen konstituierenden Charakter. Das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt, aber ich glaube, dann ist es auch allen klar. Durch die Ausbildung von Subkulturen entsteht ein dichotometrisches Verhältnis, das sich bis heute nur bedingt aufgelöst hat. Meine Analysen der letzten Monate zeigen, dass Homosexuelle vielerorts nicht mal strafrechtlich verfolgt werden, trotzdem oft weiteren Diskriminierungen ausgesetzt sind. Mit der Digitalisierung und der Entstehung von Cruising, Dating-Hybriden wie dem Tindern reproduziert sich das Machtverhältnis auch für Heterosexuelle. Das Potenzial, das dichotomische Verhältnis von homo- und heterosexuellen Handlungen aufzulösen, bleibt weitgehend ungenutzt. Da homosexuelle Handlungen auch beim digitalen Cruising weiterhin vor der Gesamtgesellschaft versteckt bleiben, vor diesem Hintergrund scheint sich das Machtverhältnis durch die Digitalisierung alleine nicht aufzuheben. Bei einem weiteren Rückgang von Homophobie in der Gesellschaft würde vermutlich weniger gecruised werden. Da sich Homosexuelle auch öffentlich, zum Beispiel durch Küssen oder offenes Begrüßen oder öffentliches Begründen von Interesse aneinander erkennlich zeigen können. Mit dem potenziellen weiteren Wachstum des Online-Dating-Marktes steht die Entstehung bzw. weitere Entwicklung eines Dualismus zwischen promiskuitiven und monogamen Teilen der auch heterosexuellen Gesellschaft zur Disposition. Ein Nebeneffekt der Möglichkeit, Online-Cruisen zu gehen, ist das Aussterben einige Bestandteile der schwulen Subkultur, Erkennungszeichen wie Handzeichen oder bestimmte modische Accessoires, eigene Jargon, Sprachen sowie Räume und explizite Räume für Homosexuelle wie Bars, Clubs und Saunen. Zentren verlieren ihre Notwendigkeit. Wir sehen aktuell, dass Kneipen und Szene sterben innerhalb der Subkultur. Und auch das Kneipensterben, was ja auch tatsächlich innerhalb der Gesamtgesellschaft stattfindet. Also wir haben dann Kneipensterben nicht nur von Schwulen, sondern allgemein in den Städten werden es immer weniger Kneipen. Was vielleicht auch gut ist, wenn Menschen weniger Alkohol trinken, will ich gar nicht sagen, aber trotzdem gehen halt eben die Orte des Treffens werden weniger und es gibt weniger Kontakte eben wie früher. Was auch positiv sein kann, aber trotzdem zu einer Verschiebung führt, die einer Untersuchung bedarf. Die Subkultur bleibt in virtuellen Räumen nur rudimentär erhalten. Es gibt durch den Wegfall von physischen Räumen weniger Möglichkeiten für zufällige Begegnungen, weniger Möglichkeit, sich als Szene zu verbünden und politisch zu agieren. Die Reduktion schwuler Kontakte auf einzelne Personen könnte eine enorme Schwächung des schwulen Aktivismus in der Politik auslösen, weil Menschen sich einfach nicht mehr zufällig treffen, sondern nur bestimmt. Wir sehen das aktuell schon, das gilt für einige Vereine, da vor allem ältere Vereine, wo sich die Gruppen untereinander immer weiter zerfleischen und alte Vereine auseinanderfallen, weil sich die Leute nicht mehr einig werden, weil aber auch einfach immer weniger Leute bereit sind, sich an der Stelle zu engagieren. Und genau darin liegt die Krise, die ich mit diesem Vortrag markieren wollte. Was also nun tun? Ich mache es ganz kurz noch, ich weiß, ich habe keine Zeit mehr. Was tun, wenn Resignation langweilig ist, die Analysen aber auch nicht wirklich Optimismus wecken? In erster Linie denke ich, innehalten, nicht losstürmen, jetzt nicht versuchen, die Super-App zu entwickeln, die all diese Probleme löst, oder versuchen, den Super-Aktivist zu spielen, der auf jedem CSD dabei ist und sich damit einbildet, die krassesten Veränderungen hervorzurufen. Das ist exakt das, was die letzten Jahre immer schon passiert und die bestehenden Strukturen reproduziert. Ich denke, es ist wichtig. Die Stimme ist wieder da. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns in dieser Zeit den Kopf und das Herz nehmen, über diese Strukturen und über die uns aktuell erdrückende Ausweglosigkeit bewusst zu werden, dass wir darüber sprechen und nicht im Glauben verfallen, dass wir hier in einer einfachen Situation wären. In der es reicht, sich als man die Fingernägel zu lackieren und CSD-Tourismus zu betreiben. Und bevor das falsch verstanden wird, das soll nicht heißen, dass man keine CSDs besuchen soll, und das soll auch auf gar keinen Fall heißen, dass man da nicht feiern darf oder dass man das CSDs queerem Aktivismus nicht nutzen. Das soll auch nicht bedeuten, dass man sich nicht die Fingernägel lackieren soll. Im Gegenteil, macht das gerne, aber es soll trotzdem ein Hinweis sein, dass eben diese ganze queere Kitsch, dass das eben nicht unbedingt direkt dafür sorgt, dass das alles verändert. Also diesem Trugbild zu entfliehen, dass das alles verändert. Trotzdem, wie gesagt, nutzt Dating-Plattformen, geht cruisen, betreibt schwulen Aktivismus, geht auf CSDs. Ich benutze super gerne selber Dating-Apps mit den Worten von Tommy Thor-Lingling. Eine Dating-App ist das, was man daraus macht. Ich habe über diese Plattform viele gute Freunde kennengelernt, auch auf diesem Kongress einige tolle Chats gehabt und auch mein Date vor 2 Wochen von einem Engel über Romeo organisiert bekommen. Mein Ziel ist nicht in irgendeiner Form, mich in eure Freizeit einzumischen, euch vorzuschreiben, wie euer Lebensstil sein soll oder sonst was, sondern einfach, dass wir gucken, dass wir vielleicht darüber nachdenken, in Austausch geraten, in einer doch regen Hoffnung, durch diese Form von tiefem Gespräch und Aufklärung diese Krise vielleicht noch auflösen zu können. Irgendwann. Dankeschön.
Vielen Dank, Leo.